So, seid ihr entspannt? Irgendwie ist so, heute habe ich das Gefühl, so alles ein bisschen müde, das muss wohl am Wetter liegen. Vater, wir beten jetzt einfach, dass du uns eine innere Frische gibst. Vater, ich bete, dass du auch jede geistige Lethargie und Schwere von uns wegnimmst. Vater, wir beten, dass du kommst mit einer geistlichen Wachheit. Vater, dass wir dein Wort aufnehmen können. Wir wollen deinem Namen auch Autorität nehmen über jede Störung hier im Raum, über jede geistige Macht, die einfach den Fluss deines Wortes behindern möchte. Gib uns ein weites Herz, Jesus. Lass uns von hier nicht weggehen, um eine Predigt reicher, um ein paar Worte reicher, sondern herausgefordert. Vater, dass wir ein Verlangen haben, das, was wir hören, auch umzusetzen. Lass uns nicht geistliche Müllhalden werden, geistliche Müllsammler, Vater, die zum Überlaufen voll sind mit Theorien und Theologien, aber die es nicht umsetzen. Vater, wir wollen verändert werden und du möchtest, dass wir uns verändern. Und danke, dass du uns dabei hilfst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, wir werden in den nächsten Wochen, wo ich zumindest zu euch sprechen werde, möchte ich weitermachen in einer Serie, die ich vielleicht mal so überschreibe, die Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes. Wir haben letzten Sonntag eine erste Grundlage gelegt und das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben über das innerste Wesen Gottes gesprochen und haben verstanden, dass sein innerstes Wesen wird mit einem einzigen Wort beschrieben, Liebe. So, und das ist etwas, was wir auch anhand dieses Verses hier gesehen haben, wo Paulus im Epheser 1, 3 bis 5 und 11 uns sagt, denn in ihm, das ist für mich der Kernvers, in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Das ist ein Ansatz, über den es sich lohnt, nicht nur nachzudenken intellektuell, sondern wirklich mit dem Herzen nachzudenken. Bevor diese Welt geschaffen wurde, hat Gott dich gesehen, er hat dich erwählt, er hat dich bestimmt, Kind zu sein, er hat dich bestimmt, Erbe zu sein, er hat dich von Anfang an dazu bestimmt. Das heißt, Gott hatte eine Grundabsicht mit uns Menschen. Wir sind nicht nur geschaffen worden, weil Gott eine Langeweile hatte oder weil er vielleicht für diesen Teil des Universums noch ein paar Lebewesen brauchte, sondern die Bibel ist sehr, sehr klar darüber, dass es Gott um Beziehung geht. Das ist für uns schwer nachzuvollziehen als Menschen, aber Gott hat Sehnsucht nach dir und mir gehabt, nach einem Gegenüber. Es ist für uns auch schwer vorstellbar, weil man könnte sich die Frage stellen, was hat Gott ohne uns vorher gemacht? Das Problem ist, dass wir leben in Raum und Zeit, Gott lebt außerhalb Raum und Zeit. Es führt zu weit, es zu beschreiben, aber wir sind zeitliche Wesen im Moment noch, Gott ist ein unendliches Wesen. Und wer sich ein bisschen mit Einstein beschäftigt, der weiß was über Relativität, aber da wollen wir jetzt nicht rein. Entscheidend ist, dass Gott, auf gut Deutsch gesagt, hat richtig Sehnsucht, volle Kanne, Bock nach dir gehabt hat. Und er hat uns eben nicht definiert aus der Sünde, wie wir das allzu oft machen, sondern er hat gesehen, wer du und ich sind und Gott sah in seiner Liebe auch diesen Sündenfall im Paradies voraus, denn die Absicht Gottes war, dir und mir über unsere Voreltern Adam und Eva einen freien Willen zu geben. Gott wollte keine Wesen schaffen, die wie fromme Roboter ihm einfach nur gehorchen, sondern Gott wollte ein Gegenüber, das sich völlig frei entscheiden kann. Adam und Eva trafen die falsche Entscheidung, aber Gott hatte das vorausgesehen und er hatte schon lange vorher einen Plan geschaffen, der diese Entscheidung mit beinhaltete. Das heißt, Gott war niemals überrascht von der Entwicklung des Menschen. Gott sah es voraus. Und das können wir nachlesen in der Offenbarung 13,8. Lesen wir, dass Christus das Lamm Gottes war, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Das ist ein unglaublicher Satz, bevor diese Welt geschaffen war. War Christus schon das Lamm das geschlachtet wurde. Das heißt, dieser Plan, dass Gott Mensch wurde in Christus, stand schon vor Grundlegung. So, das heißt, dass Gott wirklich nicht irritiert ist. Und Gott steht mit dir und mit mir nicht vor einem unlösbaren Problem. Sondern hat dieses Problem schon lange gelöst. Und er war bereit, uns von der Ewigkeit her zu gewinnen durch Liebe. Und er war bereit, den Preis für die Gerechtigkeit auch zu bezahlen, indem er die Strafe, die wir verursachten, auf sich zu nehmen. Sondern um diese Liebe müssen wir immer wieder neu verstehen lernen, dass Gott dich liebt. Und das Problem ist, dass viele von uns dort nicht sind, dass sie sich von Gott geliebt sehen. Viele haben eine Distanz zu Gott. Viele leben in einer Distanziertheit zu Gott. Und wir versuchen sehr oft, unsere Identität bei Gott zu finden durch das, was wir tun. Wir tun etwas und hoffen, dass Gott uns im Gegenzug dafür mag und anerkennt. Oder wir versagen uns, oder wir versagen in diesem Tun und fühlen uns schlecht, weil das, was wir tun möchten, uns nicht gut gelingt. Wir meinen, wir tun zu wenig und kommen in einen Kreislauf auch von Selbstablehnung, Verdammnis oder Gleichgültigkeit an. Wir sagen, es hat ja doch keinen Zweck. Und deswegen ist es geistig unsere Aufgabe, immer wieder diese Liebe im Herzen zu verstehen und nicht im Kopf so sehr. Dass wir uns täglich danach ausstrecken und beten, sagen, Herr, lass mich diese Liebe erfahren. Dass wir darüber nachdenken, dass wir auch die Verse lesen, die es dazu gibt. Und dass wir Gott immer wieder neu bitten, zeig mir, wie sehr du mich liebst. Paulus hat es ja im Epheser 1,3 in diesem apostolischen Gebet gesagt, dass Christus euch erleuchte, damit ihr die Höhe, Breite, Länge und Tiefe seiner Liebe verstehen könnt. Ja. So, das bedeutet auch, wir brauchen auch göttliche Hilfe und Offenbarung dazu, diese Liebe zu verstehen. Aber ganz wichtig ist, er liebt dich bedingungslos. Und wir haben letztes Mal auch gelernt, reversed heißt es, dass das uns auch ermutigen soll, einander bedingungslos zu lieben. Diese Liebe ist gewaltig. Und diese Liebe lässt sich nicht erbittern, nicht enttäuschen. Sie hat dich gesehen. Gott weiß um dein Potenzial. Gott weiß, wie er dein Potenzial entfaltet. Gott weiß, wo deine Stärken und Schwächen liegen und wie er mit dir klarkommt. So, und deswegen sagt Jesus auch in Johannes 15,9, bleibt in meiner Liebe. Jesus wusste auch um die Gefahr, dass wir uns aus dieser Liebe entfernen können. Und das bedeutet, dass wir eben in Selbstverdammnis, in Selbstablehnung, in Furcht und Angst leben. Johannes schreibt ja auch, Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern wo immer wir in Furcht leben vor Gott, bedeutet es eigentlich, dass wir diese Liebe, die er für uns hat, nicht wirklich verstanden haben. Und das ist ein Ruf, wo Jesus sagt, komm, bleib in meiner Liebe. Komm zurück zu meiner Liebe. Und es gibt den Widersacher Gottes, den Feind Gottes, der diese Liebe natürlich immer wieder zudecken möchte. Er hat ein Interesse daran, dass du die Liebe Gottes nicht fühlst. Er hat ein Interesse daran, dass du dich mies und schlecht fühlst. Er hat ein Interesse daran, dass du dich verdammt fühlst. Paulus sagt aber, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ja. So, und wo immer du Verdammnis fühlst in dir, kannst du sicher sein, das ist nicht Gott, der das schickt, sondern es ist der Widersacher Gottes, der mit deinen Gefühlen spielt. Und es ist wichtig, dass du damit umgehst, dass du das nicht einfach akzeptierst, sondern dass du wirklich lernst, damit umzugehen, zu sagen, das ist nicht von dir, und dann mach dich auf den Weg und renn zurück in die ausgebreiteten Arme Gottes. Je mehr wir im Herzen wissen, dass wir geliebt sind, und ich möchte euch ganz ehrlich sagen, das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Es ist nicht etwas, du hörst eine Predigt, ah ja, alles klar. Es ist ein Prozess, der seine Zeit braucht. Manch einer, der von Natur aus emotionaler gestrickt ist, wird leichter dahin finden. Und manch einer, der vom Naturell her eher verkopft ist, wird etwas schwerer dahin finden. Ja. Aber Gott weiß das. Und er hat seinen Weg für uns alle. Und wir werden alle dort ankommen. Aber je mehr ich mich geliebt weiß, wird etwas passieren. Ich kann auch andere lieben. Und was noch viel, viel wichtiger ist, ich fange an, mich selber zu lieben. Was Gott nämlich primär als nächstes auch machen möchte, ist, dass du lernst, dich selber zu lieben. Viele von uns lieben sich nicht selber. Wir lieben uns zwar mit einer falschen Liebe selber, das ist Egoismus, aber göttliche Selbstliebe bedeutet, ich kann mich so sehen, wie der Vater mich sieht. Ja, und das ist ein Unterschied zwischen der egozentrischen Selbstliebe, die haben wir alle viel zu viel, aber da gibt es eine andere Liebe, wo Gott möchte, dass du dich so liebst und so siehst, wie er dich sieht. Und das möchte Gott auch herstellen. Sondern wenn ich andere liebe, mich selber liebe, dann habe ich Kühnheit Gott gegenüber. Wer von euch Kinder hat, weiß, was das bedeutet. Wenn die Kinder was wollen und sie sind sicher in deiner Liebe, dann kommen sie gerannt zu dir. Da zögern sie nicht und sie platzen heraus mit ihren Wünschen und dem, was sie haben möchten. Und Gott möchte das. Gott möchte, dass wir in dieser Liebe ankommen. Dass wir eine gesunde Basis in uns entwickeln, auch in Zukunft für ihn Dinge zu tun. Gott möchte nicht, dass wir etwas für ihn tun. Gott möchte nicht, dass wir Reich Gottes bauen aus Angst oder aus Performance oder um vor den Menschen etwas zu gelten. Gott möchte, dass wir Reich Gottes bauen aus Dankbarkeit, aus Liebe zu ihm. Und das ist auch eine Form des Reich Gottes Bauens, die angenehm ist. Wir müssen nicht verkrampft versuchen, wen kann ich denn heute irgendwie bekehren, ne? So. Sondern wir leben einfach. Wenn du lebst, dann kommen Menschen an dir nicht vorbei. Also diese Woche hat mir mein Simon eine krasse Story erzählt, die mich so berührt hat. Er ist im Moment Studierter, Lehramt. Und da kam dann so öfter mal die Gespräche auf die Christen. Und dann wurde er immer so ein bisschen gegen die Christen vom Leder gezogen. Und der Simon sagt immer, ja, ich bin auch der Christ, ne? Und eine Kollegin wohl, die auch sehr skeptisch und sehr da eingestellt war, sagt jetzt so nach 3 Monaten dabei sein, kam sie neulich auf uns und sagt, Simon, du bist so anders. Du bist so freundlich, so geduldig, so lieb, so nett, so völlig anders. Was ist denn das für eine Gruppe, die du da leitest? Und wo gehst du denn dahin? So, und das sind die Dinge, die passieren, wenn wir uns verändern. Kannst du dir vorstellen, wenn Gottes Liebe aus dir rausgasen tut, so, ja, da passiert etwas mit den Menschen um dich herum. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich meine, wenn du furzen tust, dann gehen die Menschen auf Abstand, ne? Aber wenn Gottes Liebe aus dir rausgast, das ist wie ein Parfüm, ne? Ich glaube, das Hohelied spricht auch davon. Und was ist, wenn du ein gutes Parfüm riechst, dann kommst du näher. Oh, Nick, was ist denn das? Wow, gut. Oh, ja. Und das ist das, was Gott erreichen möchte in uns. Dass du anziehend bist, ohne Worte. Leute beobachten dich. Und dann haben plötzlich deine Worte, und sie können dann wenige sein, Gewicht. Und plötzlich ist das, was du sagst, hat Gewicht, weil deine Taten, dein Leben, das, was du sagst, untermauert. Und das Problem ist oft, dass wir die Wahrheit sagen, aber nicht die Wahrheit leben. Ja? Sondern deswegen lasst uns viel, viel stärker daran arbeiten, dass das Wesen Gottes in uns Gestalt bringt, als verkrampft zu versuchen, irgendwie den frommen Christen rauszuhängen, sprich mehr im Schaufenster zu haben, als es im Laden zu kaufen gibt. Und das fängt damit an, dass ich erstmal selber in der Liebe Gottes ankomme, die Liebe Gottes für mich empfange, sie dann weitergebe. Und Menschen spüren das. Und ich möchte euch nochmal ermutigen, alles, was der Vater von uns fordert, auch wenn er davon redet, dass wir zum Beispiel die Feinde lieben sollen oder die Blöden lieben sollen oder was weiß ich, dann ist es etwas, was er zuerst an uns gemacht hat. Er wird niemals etwas von dir fordern, was er nicht selber tut. Und das Großartige ist, dass alles, was der Vater fordert, gibt er zuerst in uns hinein. Er schenkt es zuerst. Wir können Gott gar nichts geben, was wir nicht zuvor von ihm empfangen haben. Geduld, Liebe, Langmütigkeit, Sanftmut, das sind Dinge, die er dir zuerst gibt. Das ist großartig, damit du sie wieder zurückgeben kannst. Römer 11, 34 bis 36. Denn wer hat jemals seine Gedanken erkannt? Wer ist je der Berater des Herrn gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Von ihm kommt alles und zu ihm geht alles. Das bedeutet, er gibt und dann kannst du ihm zurückgeben. Anders läuft es gar nicht. Du kannst nicht von dir aus etwas geben, was gar nicht in dir angelegt ist. Das heißt, Gott kommt und entwickelt das in dir. Und das ist auch mit der Liebe. Gott entwickelt diese Liebe in dir, damit du sie geben kannst. Wenn wir Kinder haben, läuft das gar nicht viel anders. Das, was du in dein Kind hineingibst, das kommt zurück. Das ist das Prinzip. Unser ganzes Sein ist auf dem Prinzip von Saat und Ernte ausgebaut. Und Gott ist der Erste, der sät und dann erntet. Ich möchte heute Abend über einen weiteren Ausdruck der Liebe Gottes sprechen und gleichzeitig auch ein wichtiges geistliches Gesetz, und zwar über die Vergebung und das Richten. Vergebung und Richten. Vergebung hat zwei Dimensionen. Einmal ist es die Vergebung, die Gott zu mir hat, über die werden wir beim nächsten Mal viel, viel stärker sprechen, und die Vergebung, die ich auch zu meinem Nächsten haben soll. Aber bevor wir weitergehen, ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Gott selber voll von Vergebung ist. Sein ganzer Grundtenor in ihm drinnen ist zu vergeben und nicht zu richten. Als Mose die Herrlichkeit Gottes sehen wollte und Gott sagt, du kannst hinter mir hergucken, dann rief Gott aus über seine Attribute, ich bin der Herr, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. So, da ist Gottes Wesen, wir werden das nachher noch auch sehen, ist überfließend voll an Vergebung. Gott sagt im Alten Testament sogar schon, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen und nicht vielmehr darin, dass er errettet wird? Gott ist nicht ein Gott, der darauf wartet, dass jemand einen Fehler macht und er kann zuschlagen, sondern Gottes Herz ist übervoll zu vergeben. Und zwar, wir werden es nachher sehen, sehr unlimitiert zu vergeben, immer wieder zu kommen und zu vergeben. Wir haben das letztes Mal auch gelernt, wo Paulus sagt, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Umkehr bringt? Was treibt dich zur Umkehr? Es ist Güte und Erbarmen und nicht die Drohung. Und Vergebung ist eines der fundamentalsten Gesetze im Reich Gottes überhaupt. Es ist interessant, mit wie vielen anderen geistlichen Wirksamkeiten Vergebung verknüpft und verbunden ist. Viele Gesetzmäßigkeiten, geistliche, funktionieren nicht, wenn wir nicht vergeben. Viele Gebete werden nicht erhört, wenn wir nicht vergeben. Zum Beispiel Markus 11, 24, 26. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass es empfangen werdet, so wird es euch werden. Das ist eine Verheißung, die Jesus ausspricht. An der knabber ich immer noch. Sag ich, Herr, ich möchte da hinkommen. Glaubt nur, dass es empfangen werdet. So, ja, wir beten zwar, aber glauben wir es. Da ist eine Spannung drin, wo ich denke, die Gott noch auflösen möchte. Dieses zu wissen, wie empfange ich. Ja. Aber wir wollen darüber nicht reden heute Abend. Das Zweite ist dann wichtig. Jesus verknüpft es jetzt. Und wenn ihr steht und betet, er sagt, wenn ihr schon beim Gebet seid, etwas von mir erfordert, einfordert, so vergebt, wo ihr etwas wieder jemand habt. Also wo immer du ein Gebet an Gott richtest, in einer Sache, die dich angeht oder vielleicht jemand anderen, sagt Gott, mach eins, prüf mal dein Konto, dein Vergebungskonto, ob da eine Sollposition ist. Ob du gegen jemand ganz bewusst Groll und Unvergebenheit hegst. So vergebt, wo ihr etwas wieder jemand habt, auf das euch euer Vater im Himmel auch vergebe eure Fehler. Jetzt kommen wir gleich schon dazu, warum. Ne? Es ist Saat und Ernte, geben und nehmen. Der Vater sagt, ich kann dir nicht vergeben, wenn du nicht vergibst. Wenn ihr nicht vergeben werdet, so wird euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler nicht vergeben. Das ist sehr dramatisch. Überleg mal, da gibt es wirklich die Möglichkeit, dass Gott dir nicht vergibt. Ich rede hier nicht von Dingen, die wir nicht wissen. David sagt ja auch, verzeih mir auch die verborgenen Sünden, denn wer kann wissen, wie oft er sündigt. Wir alle sündigen auch am Tag, ohne es zu merken. Ich rede hier von bewussten Dingen, wo der Geist Gottes kommt und klopft eigentlich bei dir an und du trotzdem deine Hand zuhältst. Ja. Und da sagt Gott, da bist du dann, du bist festgehalten, auch als Christ. Du lebst nicht mehr im Segen. Ja. Es gibt eine andere Stelle, wo Jesus spricht, dieses Gleichnis mit dem König, der einem Haushalter vergibt und der wiederum einem niedrigen Haushalter nicht vergibt. Und Jesus sagt was Interessantes. Übergebt ihn den Folterknechten, bis er seine Schuld bezahlt hat. Das ist ein interessantes Bild dafür, dass wenn du nicht vergibst, dann wirst du den Folterknechten übergeben. Und das sind eigentlich dämonische Mächte. Das sind dämonische Mächte, die dir das Leben schwer machen. Es ist interessant, dass Leute, die nicht vergeben können, der erste Dämon, der kommt, ist der Dämon der Bitterkeit. Und aus dem Dämon der Bitterkeit kommt auch Selbsthass, kommt unterdrückte Wut, Zorn, Krankheit, alles Mögliche. Freunde, wir können uns den Luxus nicht erlauben, jemanden bewusst in Unvergebenheit festzuhalten. Es wird dich früher oder später körperlich kaputt machen, seelisch kaputt machen. Ja. Gott ist der Gott der Vergebung. Er ist der Gott der Vergebung. Viele Gebete finden keine Erhörung, wie gesagt, weil wir in unserem Herzen bewusst Unvergebenheit gegenüber anderen Menschen aufrechterhalten. Und manchmal vergeben wir uns sogar selber nicht. Es gibt Dinge, die vergeben wir uns selber nicht. Das ist genauso schlimm. Und manchmal haben wir auch einen Groll gegen Gott. Auch das ist gefährlich. Ja. Gott hat kein Problem, wenn du mit ihm kämpfst. Es gibt auch für mich Dinge, die ich nicht verstehe im Moment, wo ich mit Gott einfach kämpfe. Das hat nichts mit Bitterkeit zu tun. Gott weiß das auch. Ne? Aber Bitterkeit ist etwas Verfestigtes gegen eine Person oder gegen Gott. Viele Heilungen, hör gut zu, viele Heilungen sind blockiert, weil Unvergebenheit in uns drinnen wohnt. Viele Heilungen finden nicht statt, weil wir in unserem Herzen nicht vergeben haben jemandem. Das ist ganz wichtig. Die Bibel verlinkt das auch. Und wenn du krank bist, es muss nicht immer so sein, aber check einfach mal. Ist da etwas, wo du zu vergeben hast? Oder musst du selber Vergebung empfangen auch? Ne? Für mich ist es immer wieder erstaunlich zu sehen, wie gerade Christen das Gesetz der Vergebung brechen. Aber manchmal auch oft so natürlich, wo du sagst, sag mal, hey, kapierst du überhaupt, was du da machst? Und wo wir diese Unvergebenheit manchmal auch in einer Weise feiern und zelebrieren als eine Selbstverständlichkeit, wo ich sage, sag mal, was hast du, lieber Christ, in all den Jahren eigentlich in deiner Bibel gelesen und gelernt? Und gleichzeitig gibt es Christen, die immer noch erwarten, dass Gott ihnen vergibt. So, das muss man einfach mal ganz klar machen. Es gibt nicht diese Ausnahme. Ja. Saat und Ernte, geben und nehmen. Aber es liegt daran, dass viele von uns ein abgestumpftes Bewusstsein haben, was eigentlich Sünde ist. Wir leben in Dingen manchmal, wir meinen, das ist doch ganz normal. Jeder macht es doch. Was ich auch manchmal mir wünsche, ist, dass in uns wieder stärker die Furcht des Herrn auch zurückkommt. Die Furcht des Herrn ist ein Attribut, ein Geistesattribut, das auf Jesus war. Auf ihm wird ruhen der Geist der Wahrheit, der Erkenntnis, des Rates, der Stärke, der Kraft und der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Das hat nicht damit was zu tun, dass ich vor Gott nur noch zitter, aber im Englischen heißt es the reverent fear of the Lord. Es gibt eine gesunde Form von Respekt, von Ehrfurcht vor Gott, wo ich mir wirklich dreimal überlege, ob ich das mache und nicht einfach so. Puh. Und wir haben in unserer Gesellschaft, das ist auch unsere moderne westliche Gesellschaft, wir haben Autorität, ist bei uns völlig zerstört. Autorität funktioniert nur noch da, wo Geld im Spiel ist oder Macht. Ansonsten Autorität ist bei uns kein Begriff mehr groß. Ja. Und das hat sich auch auf Gott übertragen. Gott hat für uns nicht unbedingt Autorität. Und deswegen leben viele Christen auch in einer Art und Weise, die mich wirklich erschreckt. Wo wo ich mir manchmal wünsche, Gott, zieh mal den Vorhang ein Spalt weit auf, lass mal ein bisschen von deinem gleißenden Licht reinfallen. Petrus ging es so im Boot, als er diesen Fischfang gemacht hat, diesen großen, und Jesus, für eine Sekunde lässt Jesus mal so den Vorhang aufgehen und Petrus fällt vor ihm auf die Knie und sagt, geh hinaus von mir, denn ich bin ein unreiner Mensch. Wir sollten darum beten, dass wir mal ab und zu diese Begegnung haben mit dem Christus der feurigen Augen, wo unser Herz mal wieder in Ehrfurcht auch kommt, wer er wirklich ist. Wir auch verstehen, wovon er uns eigentlich erlöst hat. Ja. Und dann würden wir mit mehr Respekt miteinander umgehen, würden auch Autoritäten anders wieder respektieren und wir würden im Segen leben. Es ist eine ganz große Krankheit in unserer Welt, dass wir Autorität nicht mehr respektieren. Auch in den Gemeinden. Und ich möchte uns ermutigen, miss nicht mit zweierlei Maß. Nimm Gottes Wort über Vergebung ernst. Wenn ihr nicht vergeben werdet, wird euch euer Vater im Himmel eure Fehler auch nicht vergeben. Da kannst du beten, da kannst du machen und das kann ein Grund sein, warum du in manchen Bereichen deines Lebens nicht durchkommst, weil du bewusst jemanden festhältst. Das Thema Vergebung hat auch sehr, sehr viel mit Beurteilen und Richten zu tun. Wir sind immer noch auf der Seite der Menschen. Eine sehr weit verbreitete und unbewusste Form der Sünde unter uns Christen ist eine bestimmte Art der Selbstgerechtigkeit, die uns dahin führt, andere zu beurteilen und über sie ein abschließendes Urteil zu fällen. Wie passiert sowas? Wir alle haben Lebensbereiche, in denen sind wir sehr gut unterwegs. Wir haben unser Leben dort perfekt im Griff, wir meistern bestimmte Dinge, da sind wir charakterlich auch einwandfrei, da gelingt uns auch alles, müssen uns auch gar nicht groß anstrengen, prima, prima, prima. Natürlich geben wir uns auch Mühe und hängen uns auch rein. Und da ist schon die Gefahr, dass wir denken, weil ich mir Mühe gebe, weil ich mich reinhänge, habe ich auch ein Recht, ich habe mir das verdient. Und wenn ich dann andere sehe, die nicht so leben wie ich, bin ich ganz schnell dabei, über sie ein Urteil zu fällen. Oft meinen wir eben, dass der Erfolg uns ein Recht gibt, den, der weniger erfolgreich in diesem Feld einen Fehler macht, zu richten und zu beurteilen. Ich entdecke das in letzter Zeit immer mehr, dass es ein Riesenproblem in mir ist, wo es Bereiche gibt, in denen mir Dinge gut gelingen und wie ich ganz schnell über andere ein Urteil fälle, ja, denen das da nicht gut gelingt. Und im Moment beschäftigt mich das ganz arg, wo ich sage, Herr, ich möchte davon wegkommen. Ich will aufhören damit. Ich will aufhören damit. Ja. Es gibt einen krassen Bibelvers, der ist zwar ein bisschen schwarz-weiß, aber Gleichnisse müssen schwarz-weiß sein, sonst verstehen wir sie nicht. Da wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen, ist interessant, voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein. Das ist oft der Anfang von Richten. Wir meinen, ein Recht zu haben vor Gott. Wir haben ein Recht über den anderen. Selbstgerecht. Und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß, heftig. Aber wenn wir ehrlich sind, dann verachten wir den anderen schon ein bisschen so. Na, jetzt guck mal den Loser an. Meine Güte, wie der das macht. Und guckt mal an, wie der das macht. Oder wie der aussieht, wie der rumläuft. Er erzählte ihnen ein folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum gebetenen Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. All diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder dieser Zolleinnehmer da vorne. Ich faste zweimal die Woche, gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Das ist ein bisschen natürlich schwarz-weiß krass. Niemand von uns würde sowas machen. Ne? Gucken wir mal, wie es weitergeht. Der Zolleinnehmer blieb jedoch weit entfernt stehen, wagte es nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug an seine Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott als gerecht angesehen, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Krasse Geschichte. Wie gesagt, sehr schwarz-weiß. Aber wir handeln vielleicht nicht so, aber Denk mal bitte leise darüber nach, wie oft wir andere ähnlich beurteilen. Vielleicht nicht so krass, aber dennoch, du guckst erst dich an, schaust dann dir runter, Note 1 plus, und dann siehst du den anderen an und sagst, okay, 5 bis 6. Passiert mir immer wieder. Ich habe gerade gestern mit jemandem ein Gespräch geführt und ich versuche im Moment sehr, sehr aufzupassen, was ich sage. Und prompt waren wir wieder in einer Situation drin, wo es darum ging, eine bestimmte Person, nicht hier aus der Gemeinde, ganz jemand anders, und schon war ich wieder dabei, eine Wertung abzugeben. So, wenn Gott anfängt, mal dich sensibel zu machen, dann spürst du plötzlich, wie schnell du eigentlich dabei bist. Und du machst es nur, weil du selber in dem Gebiet gerade mal gut bist oder meinst, gut zu sein. Ja. Aber in Wirklichkeit richten wir und Jesus sagt, Gericht zieht Gericht an. Gericht wird immer Gericht anziehen. Und was Gott eigentlich möchte, ist, dass zu dir kein Gericht kommt. Gott möchte, dass Segen zu dir kommt. Gott möchte, dass Vergebung zu dir kommt. Gott möchte, dass Gnade zu dir kommt. Leute, wir machen alle Fehler. Wir alle machen Fehler. Und sind wir nochmal ganz ehrlich, was wir gerne möchten, wenn wir Fehler gemacht haben, dass Gnade zu uns kommt und nicht Gericht. Und wenn du das gerne möchtest, dann fang an, Gnade zu geben. Und wenn du Fehler machst, wird Gnade zu dir kommen und nicht Gericht. Das ist die ganz simple Gleichung, die Gott uns eigentlich gerne rüberbringen möchte. Er sagt nicht, zieh die Arschkarte und vergib, sondern Gott sagt, zieh die Gnadenkarte und dann wird dir vergeben werden. Und ich merke, wie ich selber darunter leide. Und ich möchte auch hier einfach um Vergebung bitten, wo ich vielleicht den einen oder anderen hier im Raum auch mal beurteilt habe. Ja. Aber ich bin lernfähig. Und ich hoffe, wir alle. Lass uns in diesem Moment mal in der Stille fragen, was ist denn deine größte Schwäche, für die du eigentlich dauernd Vergebung brauchst? Denk mal drüber nach. Was ist deine größte Schwäche? Wo du es einfach nicht schaffst, deinen Hintern hochzukriegen. Und dann stell dir vor, wie Gott dich ansieht. Ja. Und dass er sagt, ich vergebe dir und nicht, hey, du Loser. Wir als Gemeinde und als Einzelne sind nicht berufen zu richten. Wir repräsentieren das Wesen Christi. Und Christus repräsentiert in diesem Zeitabschnitt 1 Gnade und Vergebung. Und als Jesus an die Öffentlichkeit trat, in Nazareth, an jedem denkwürdigen Tag, als er in die Synagoge reinging, gab man ihm die Jesaja-Schriftrolle und er las vor, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und jetzt kommt dieser Hammersatz, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und es geht hier nicht um ein Kalenderjahr, sondern was Jesus sagt, ich bin hier, um jetzt das Alte Testament abzulesen und jetzt beginnt die prophetische Phase der Gnade. Jetzt beginnt das Zeitalter, in dem der Herr sein wahres Wesen zeigen möchte, das Wesen der Gnade und des Erbarmens. Christus ist nach seiner Himmelfahrt aufgefahren zum Vater und er bezeichnet uns als seinen Leib. Und als sein Leib sind wir seine Repräsentanten. Und was sollen wir repräsentieren? Auch Gnade. Wir sind dazu da, primär das Jahr der Gnade zu repräsentieren. Das Jahr der Gnade zu repräsentieren. Und was in diesem Zeitabschnitt dominiert, ist Gottes Verlangen, durch Gnade und Vergebung Menschen aus allen Nationen zu erretten. Egal wie ihr Zustand ist. Wir erleben natürlich im Moment, dass Menschen, wenn sie in Sünde leben, auch die Folgen ihrer Sünden ernten. Wir leben in einem Gesetzeskontext von Saat und Ernte. Aber trotzdem will Gott Gnade geben. Gottes Absicht über diese Stadt hier ist Gnade. Gottes Absicht über die Menschen deiner Firma ist Gnade. Gottes Absicht über deinen Nächsten, den du gerade nicht so verputzen kannst, ist Gnade. Und wir sind berufen, primär berufen, nicht zu richten, nicht zu beurteilen, sondern Gnade zu geben und das Wesen der Gnade Gottes zu leben und zu zeigen. Wir werden das gleich sehen, dass Menschen zu uns kommen und eigentlich gar nicht anders können, als sagen, ich möchte gerne ein anderes Leben führen. Ich muss euch ehrlich zugeben, wenn ich oft durch die Stadt fahre oder über unsere Welt nachdenke, habe ich keine guten Gedanken. Ich sehe dann oft nur den Müll und das Schlechte und den Verfall von Werten. Und ich denke viel zu wenig darüber nach, dass Jesus aus dieser Welt, aus dieser Region, aus dieser Stadt immer noch unglaublich viele Menschen erretten möchte, Menschen an sein Herz ziehen möchte. Und zur Zeit bete ich wieder neu und sage, Herr, gib mir wieder neu ein Herz auch für diese Stadt, für die Menschen, für das Land und lass mich nicht alles so negativ sehen. Wisst ihr, wie es uns oft geht? Also mir hat das Gott ganz klar gezeigt, uns geht es wie dem Propheten Jona. Jona sollte ja nach Ninive gehen, einer großen Stadt damals, die auch für ihre Sünden bekannt war, und er sollte ihr das Gericht predigen. Und Jona hat gedacht, ich buche mir eine Kreuzfahrt, ich segle in die ganz andere Richtung. Da kommt der Sturm und Jona wird über Bord geschmissen, der Fisch kommt und verschluckt ihn. Und dann kommt Jona in der Stadt an, doch, und er macht, was er tun muss, er predigt. Und danach denkt Jona, okay, jetzt habe ich meinen Job getan, Gott, jetzt habe ich mir aber auch Logenplatz verdient, Day of Destruction, Tag des Verderbens. Er hat sich einen schönen Hügel gesucht, wo er die ganze Stadt übersehen kann. Und dann schien die Sonne so heiß und Gott hat aus Gnaden Erbarmen irgendeine Senfstaude wachsen lassen. Und dann saß er da. Und auf was hat er gewartet? Dass er jetzt richtig im Panoramablick sieht, wie Gott Feuer und Schwefel vom Himmel runterregen lässt und diese Stadt langsam dem Erdboden gleich macht. Jetzt passiert aber was Blödes. Da nun Gott ihre Taten sah, dass sie sich abwandten von ihren bösen Wegen, gereute ihn das Übel, das er ihnen angedroht hat und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und Jona flehte zum Herrn und sagte, ach Herr, ist es nicht genau das, was ich mir gesagt habe, als ich noch in meinem Land war? Auch dem ich durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und lässt dich des Übels gereuen. Der hat es sogar gewusst, ne? Und jetzt fühlt er sich hier, ne, um seine Show gebracht, ne? Und Gott sagt zu Jona, hey, ist es richtig, dass du so zornig bist? Und sollte ich mich nicht der großen Stadt Ninive erbarmen oder über sie jammern, in welcher mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Freunde, wie oft leben wir so? Wir wünschen über manche Ecken so mal richtig das Gericht. Ne? Und Gott sagt, hey, bet lieber, dass die umkehren können. Bet Erbarmen herunter, bet Gnade herunter. Was für die? Ich weiß noch, wir haben bei uns auch im Haus so eine komische Firma und da hatte ich auch schon ein paar Mal so die Idee gehabt, da dachte ich, Gott, irgendwie solltest du da was tun, ne? So ein Wettbüro. Ne? Und dann hat Gott auch gesagt, hey, wes Geistes Kind bist du? Und ich habe echt Buße tun müssen, ne? wo ich dachte, ja, da stimmt was nicht mit mir. Ne? Wir leben im Zeitalter der Gnade. Ich bin gekommen, um das Ja der Gnade zu verkündigen, sagt Jesus. Und wir als seine Gesandten haben diesen Auftrag, primär Gnade zu verkündigen. Nur wer selber wirklich Gnade empfängt, weiß auch, dass er sie selber braucht und kann sie anderen von ganzem Herzen geben. Es ist sehr wichtig, wenn wir alle nur im Bewusstsein unserer Stärke leben und nicht im Bewusstsein unserer Schwachheit, dann wird Gnade bei uns wenig Raum haben. In Lukas 7, 47 spricht Jesus ja von diesem Gleichnis, wo diese Hure reinkommt und salbt seine Beine, während er im Haus des Pharisäers ist. Und der Pharisäer regt sich furchtbar darüber auf und Jesus sagt, du hast nicht mal mein Haupt gesalbt, hast mir keinen Kuss gegeben, hast dies und dies nicht gemacht und diese hört nicht auf, seitdem sie hier drin ist, meine Füße zu salben. Und er sagt, wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Sondern die Frage ist, wie siehst du dich selber an? Bist du jemand, dem viel vergeben wird? Bist du dir deiner Unzulänglichkeit bewusst und bewusst, was Gott dir vergibt? Dann wirst du natürlicherweise auch viel eher bereit sein zu vergeben. Oder bist du jemand, der sagt, ach, eigentlich stehe ich recht gut da, mein Konto ist sehr ausgeglichen und ich habe sogar ein fettes Plus bei Gott. Dann wird es dir auch eher schwer fallen, einem anderen zu vergeben. Deswegen sollten wir lernen, aufzuhören zu richten. Was heißt richten? Was heißt verurteilen? Es bedeutet, einen Menschen und seine Taten, von denen du aber nicht alle Motive und Hintergründe kennst und wahrnehmen kannst, abschließend zu beurteilen und zu richten. Die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr sieht das Herz an. Freunde, oft sehen wir, wie jemand was voll daneben liegt, ne? Und wir meinen, wir haben jetzt ein Recht, das zu kommentieren. Unser Problem ist aber, dass wir nur sehen, was vor Augen ist und nicht das Herz des anderen sehen. Uns fehlen in der Regel wichtige Informationen, um zu einer abschließenden Beurteilung oder Verurteilung zu kommen. Was wir oft machen ist, wir richten einen anderen nach dem Augenschein. Wir sehen was und schon ist der Mund dabei, ein Urteil zu sprechen. Aber wir haben niemals alles gesehen. Wir haben auch nicht alles verstanden. Wir haben auch die Motive nicht verstanden. Und oft verstehen wir Gottes Gnade und Güte auch nicht. Und das ist der Grund, warum uns Gott davor warnt, nicht zu richten. Noch einmal, Gericht zieht Gericht an. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Welchen Maßstab möchtest du, der an dir angelegt wird, wo du Gnade brauchst? Einen großen oder einen ganz kleinen? Ich wünsche mir mittlerweile einen großen Maßstab an Gnade für mich. Es bedeutet aber auch, dass ich einen großen Maßstab an Gnade für meinen Nächsten haben muss. Es ist ein Prozess, das zu lernen. Es ist nicht einfach. Und wie gesagt, das hier ist das Prinzip von Saat und Ernte. Du erntest, was du aussähst. Säe Gnade aus, du wirst Gnade ernten. Richte nicht, und du wirst auch nicht gerichtet werden. So einfach ist es. Weder von Gott noch von anderen Menschen. Deswegen lasst uns vorsichtig sein mit dem, was wir über andere sagen. Lasst uns prüfen, ob wir wirklich alle Hintergründe, Motive und Zusammenhänge kennen, die uns erlauben, ein gerechtes Statement abzugeben. Lasst uns auch unsere Motive prüfen. Manchmal kommen wir so zusammen, ne? Also ich habe das oft gemacht. Also Leute, ich klage euch hier nicht an. Ich bin der größte Sünder hier in diesem Raum mit diesen Sachen. So, man kommt da manchmal zusammen, auch im Leiterkreis manchmal, und da muss man jetzt ja was besprechen. Ja, also der Bruder, Schwester oder so und so, weißt du schon. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, manchmal genießt man das dann richtig, diesen Fall zu zerlegen. Und hast hinterher so einen schalen Geschmack im Mund und denkst, war das jetzt wirklich gut? War das jetzt okay? Und ich möchte lernen, anders zu leben hier, auch als Leiter. Wir kommen gleich dazu, wie wir Dinge, die wir behandeln müssen, behandeln können. Aber ich möchte euch auch das nahelegen. Manchmal kommt man mit seinen Freund, Freundin zusammen und man möchte ja nur, weißt du schon, ich will dir ja nur helfen. Wir wollen uns ja nur mal austauschen, ne? Also Wir wollen meins ja nur gut, ne? Aber in Wirklichkeit ist es Gossiping, Tratsch. Und wir haben eine Freude dran, das auszutauschen. Es tut uns richtig gut. Stimmt es? Kennst du das Gefühl? Deswegen, wir dürfen richten nicht verwechseln mit zurechtbringen. Okay? Richten darf nicht verwechselt werden mit zurechtbringen. Das ist eine ganz andere Dimension. Wir können beim Thema des Zurechtbringens, was ein biblisches Prinzip ist, auch in zwei Extreme verfallen. Wir tun jeden Fehler am anderen ohne Gnade beurteilen. Das andere Extrem ist, wir decken jeden Fehler zu und sagen gar nichts mehr. Beides ist falsch. Wir haben als Christen die Aufgabe, einander in Liebe und Erbarmen zurechtzubringen. Und das ist ein großer Unterschied. Beim Zurechtbringen sehe ich, wenn ich den Auftrag habe, wo ein Fehler passiert ist. Aber bevor ich jetzt diesen Fehler adressiere, muss ich mir überlegen, wie mache ich das? Was ist mein Motiv dabei? Möchte ich nur meinen Ärger abladen? Will ich nur meinen Frust abladen? Oder habe ich ein Konzept, wie ich dem anderen helfen kann, diesen Fehler nicht mehr zu machen, aus diesem Fehler herauszukommen und eine Strategie, wie ich ihn vielleicht auch begleiten kann? Und habe ich Liebe für ihn? Und das ist zurechtbringen. Beim Richten gehe ich oft nur zu jemand hin, gebe ihm Bericht über seinen negativen Zustand und sage, friss oder stirb. Ich löse in ihm Ärger, Frust, Verdammnis, Scham aus und trage überhaupt nichts zur Änderung der Situation bei. So oft, was man auch mal im Geschäft erlebt. Mann, Meier, was haben Sie für einen Scheiß gemacht? Das kann ich dann auch selber machen. Wumm, Tür zu und bin draußen. So, was hat Meier jetzt? Meier ist total beschämt, Meier ist total durcheinander, aber Meier ist nicht geholfen. Wie helfen wir Meier? Wie bringen wir ihn zurecht? Indem wir uns hinsetzen. Indem wir sagen, schau mal, das und das machen wir so und so. Und erzählen Sie mir mal, wieso ist das, haben Sie das nicht gewusst oder bababam. Und dann versuchen wir das in Ruhe auseinanderzusetzen. Und dann fragen wir, wie kann ich Ihnen helfen oder dir helfen? Und dann arbeiten wir daran. Und Langmütigkeit bedeutet, dass ich es sogar 3, 4, 5 Mal mache. Und nicht Sie Schwachkopf, das habe ich Ihnen doch gestern schon gesagt. Weiter, was ist biblisches Zurechtbringen noch? Matthäus 18, 15, 17. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter 4 Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Autsch. Wie machen wir es denn oft? Wir gehen oft gleich zum zweiten Punkt. Nimm ein oder zwei andere, aber nicht mit, sondern geh zu zwei anderen und rede mit ihnen über den ersten. So machen wir das. Ja? Mach mal den Test, wenn jemand zu dir herkommt und sagt, Mensch, du, ich muss dir mal was erzählen, Klaus Bärbel schon wieder. Und frag ihn mal, stopp, bevor du weiterredest. Hast du mit Klaus Bärbel schon genau darüber geredet? Ja, nee, ich wollte mit dir darüber reden. Ja, hast du mit ihm schon darüber geredet? Nee, ich will mit dir darüber reden. Ja, wieso mit mir? Warum willst du nicht mit ihm darüber reden? Und dann geht es plötzlich los, wo du, eigentlich wollte ich ja mit dir nur über Klaus Bärbel reden. Ne? Es macht Spaß, es tut gut, ich muss mich jetzt abreagieren. So was ist der biblische Weg ist, wenn du Brass, Stress, Ärger mit jemand hast, dann gehst du zuerst zu ihm hin. Und dann redest du mit ihm. Und nicht mit zwei anderen. Manchmal tricksen wir uns selber aus, sagen, ja, weißt du, ich brauche deinen Rat, Bruder. Und dann du brauchst keinen Rat. Wenn dich etwas nervt oder ärgert, dann geh doch einfach, hab den Mut, dann geh zu dem Betreffenden hin und sag, du, ich möchte mal mit dir einfach reden. Also die und die Sache, die hat mich irgendwie so ein bisschen irritiert, und dann red einfach mit ihm. Und überleg dir das, was ich vorhin gesagt habe, mit wie viel Liebe kannst du das sagen? Hast du ein Interesse, ihn auch zurechtzubringen? Willst du es ihm nur so vor die Füße werfen? Und dann passieren tolle Dinge in der Regel. Und das Großartige ist, wenn du einen Fehler machst, kannst du dir ganz sicher sein, dass Gott genauso mit dir handeln wird. Galater 6,5. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung geeilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Ein sanftmütiger Geist. Was ist ein sanftmütiger Geist? Das ist das Gegenteil von einem ärgerlichen, jähzornigen, aufgeblasenen, hochnäsigen, verärgerten Geist. Freundlich, ruhig und gelassen. So behandelt Gott dich. Das ist der Kern bei der Sache. Gott kommt mit einem sanftmütigen Geist zu dir. Und du möchtest auch gerne, wenn du voll in die Scheiße gelangt hast, dass Gott nicht mit Feuer und Schwefel kommt, sondern dass er mit einem sanftmütigen Geist zu dir kommt. Amen. Sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, einer trage des anderen Last. Hier haben wir auch das, bist du bereit, wenn du schon ein Urteil fällst, auch die Last zu tragen. Die Last zu tragen heißt, ich bin bereit, dem anderen auch ein Stückchen zu helfen bei der Bewältigung seiner Probleme. Wenn du daran kein Interesse hast, dann hast du eigentlich nur ein Interesse, deinen Frust abzuladen. Das hilft weder ihm noch dir wirklich. Du machst dich schuldig und ihn hilfst du auch nicht weiter. Also hinterlässt eigentlich nur einen Haufen Masse. Dann sei lieber ganz ruhig und bete eine Weile über die Situation. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Und da kommen wir wieder dahin, wo wir meinen, wir haben ein Recht auch dazu. Wir haben kein Recht, wir haben nur das Recht zu helfen und wiederherzustellen. Jeder prüfe sein eigenes Werk, dann wird er seinen Ruhm bei sich selber haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn dann jeder wird seine eigene Last tragen. Lass uns immer uns auch zuerst selber prüfen. Ja? Was sind denn meine Motive, an den anderen ranzuboxen? Jesus sagt, so wie ihr behandelt werden wollt, so behandelt auch die anderen. Lass uns das zu einem Maßstab für uns selber machen. Wie möchtest du behandelt werden in Zukunft? So behandle auch deinen Nächsten. Saat und Ernte, es kommt immer zurück. Paulus spricht von diesem sanftmütigen Geist, nicht von einem ungeduldigen, harten Geist. Der sanftmütige Geist und Mensch weiß, dass Härte und Lieblosigkeit den Gegenüber nur unnötig verhärtet. Sanftmut hat nichts zu tun mit Blödheit oder mit, ich bin der ewige Depp, der nur nicht ernst genommen wird. Das habe ich früher immer bei mir gedacht. Ne? Man muss auch mal hart auftreten, ne? Man muss sich mal Respekt verschaffen. Ne? Aber das ist nicht so. Was ist denn in dem Wort Sanftmut? Da kommt das Wort sanft und Mut drin vor. Was gehört zur Sanftheit? Mut. Mir hat es viel Mut gekostet, sanft zu sein. Weil du hast Angst, du verlierst was, du hast Angst, du vergibst dir was und. Ne? Aber Sanftmut ist in Wirklichkeit ein viel größerer Mut, als jemanden runterzumachen. Sanftmut. Jesus sagt, kommt her und lernt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Der König des Universums, der Löwe von Juda, ist sanftmütig. Freundlichkeit und das ehrliche Gefühl, es mit jemandem gut zu meinen, öffnen dir das Herz des anderen. Und er wird für deine Korrektur sehr, sehr offen sein. Es gibt ein wunderbares Bild, das ich persönlich sehr mag in der Bibel. Das ist der Zachäus. Zachäus war ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann war er. Das weiß ich noch so von unseren Kindern. Das haben wir ihnen immer vorgesungen. Er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Weiter weiß ich es nicht mehr. So, und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und der war sehr reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er sei. Und als Jesus an den Ort kam, blickte Jesus auf, sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilends herab, nahm ihn auf mit Freuden. Als sie, die anderen, die Frommen, es sahen, murrten sie und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Jetzt passiert was Interessantes. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was ist hier passiert? Ich meine, das war schon so ein Hardcore-Abzocker, der Typ, ne? Und die Frommen haben ihm auch gezeigt, was sie von ihm halten. Die haben einen riesen Bogen um ihn gemacht. Er wusste, wer er war. Und jetzt kommt dieser absolut Oberfromme, von dem viele sagen, es ist der Messias, und läuft dort entlang, eine riesen Menschenmenge, und er guckt dich, den Hardcore-Sünder, direkt und sagt, du, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Die frommen Juden sind niemals in das Haus eines Sünders gegangen, weil sie auch dachten, sie verunreinigen sich. Das hat ihn so perplex gemacht. Und wir lesen in dieser Geschichte nicht einen einzigen Satz, als sie im Haus waren, dass sie es sagte, so mein Lieber, jetzt reden wir mal hier Klartext, ja? Balalalala. Sondern die sind da gesessen und haben gegessen. Und der Zachäus, ich kann mir richtig vorstellen, wie der, Jesus, ich kann gar nicht mehr. Ich muss die Hälfte von meinem Vermögen weggeben. Ohne irgendwelche Worte der Anklage, der Ermahnung, ist er überführt. Weißt du, viele Menschen, die Fehler machen, wissen um ihre Fehler. Worauf sie eigentlich warten, ist, dass jemand kommt und ihnen aus dieser Grube raushilft und nicht in die Grube reinspuckt. Raushilft. Mit Güte, mit Freundlichkeit und Langmütigkeit. Das ist eigentlich die Form, wie wir evangelisieren sollten. Du kommst mit Menschen in Kontakt und Menschen können gar nicht anders, als ihr Leben zu verändern, weil sie etwas an dir sehen, dem sie überhaupt nicht widerstehen können. Da war etwas auf Jesus, dem Zachäus überhaupt nicht widerstehen konnte. Er war einfach überwältigt von dieser Liebe, von dieser Achtung, die ihm entgegengebracht wurde, von dieser Gütigkeit, in seinem Haus einem Sünder einzukehren. Ihm zu sagen, du bist kein Stück Dreck in meinen Augen. Und Jesus hat bestimmt nicht gesagt, hey Zachäus, gibst mir 10% ab von deinen Einnahmen, ja, meine Reisekasse ein bisschen klamm, ne? Und dann wären wir uns schon einig. Es geht nicht darum, dass Jesus die Sünde verniedlicht hat, überhaupt nicht. Aber dieser Mann ist das erste Mal wie ein Mensch behandelt worden, von einem Frommen. Und er wusste sowieso, was in ihm los ist. Er hat eigentlich nur darauf gewartet, dass das Liebe kommt, die das Gute in ihm freisetzt. Und das ist das, wo ich glaube, viele Menschen warten darauf, dass Liebe, Sanftmut, Freundlichkeit, Langmut zu ihnen kommt, damit das Gute freigesetzt wird. Lass uns nochmal verstehen, was sagt Gott? Es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr bringt. Die Güte bringt uns zur Umkehr. Nicht das Gericht, nicht die Härte, nicht die Angst. Es ist die Güte. Was ist deine stärkste Sünde in deinem Leben, die dich am meisten nervt? Stell sie dir mal vor. Wie oft hast du versucht, davon frei zu werden? Und jetzt überleg dir, wie gütig Gott zu dir ist. Und dass er eben auch Langmut hat mit dir. Und es wird am Schluss seine Langmütigkeit sein, die dir hilft, zu überwinden. Am Schluss ist es die Langmütigkeit. Wie langmütig ist Gott? Da kam Petrus zu Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen? Wir Menschen lieben es einfach, Gesetze, Regeln, Formeln. Okay, jetzt letzter Versuch, bingo, getan, wegtreten. Reicht es 7-mal? Nein, antwortete Jesus, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Ich habe Bernhard gefragt, wie viel das ist. Ich bin sehr schlecht im Kopfrechnen, Bernhard ist sehr gut. 490 Mal. 490 Mal. Überleg mal, und das gilt für einen Case, also für einen Fall, an einem Tag. 490 Mal. Im Grunde, was Jesus damit sagen will, das ist diese jüdische Zahlenspielerei, unbegrenzt. Wo immer dein Bruder ehrlich kommt, vergib ihm. Und was bedeutet es umgekehrt? Gott sagt zu dir, wann immer du mit einem ehrlichen, zerbrochenen Herzen kommst, vergebe ich dir. Immer. Unbegrenzt. 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 Immer. 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 Ist Gott senil? Nein. Aber Gott weiß, dass du Zeit brauchst. Der verlorene Sohn, gehen wir nochmal zu ihm. Die Bibel erzählt uns nicht davon, wie viele Monate oder vielleicht Jahre er von zu Hause weg war. Er hat für jeden Tag Gnade gebraucht. Für jeden Tag Gnade gebraucht. Aber am Schluss war es die Menge der Gnade, die zum entscheidenden Umkehrpunkt geführt hat, wo er in sich schlug. Wir müssen manchmal Menschen viel Gnade geben. Es kann sein, dass du einem Menschen sehr viel Gnade geben musst, bis der Umkehrpunkt kommt. Bild dir nicht ein und sag, oh, das war eine geile Predigt, das werde ich jetzt morgen gleich ausprobieren. So, Bruder, ich vergebe dir. Und jetzt erfahrst du sofort, dass der einen Kniefall macht und auf dem Boden liegt und sagt, ich gebe dir die Hälfte meines Vermögens. Und ich blablabla. Freunde, das ist der Weg ist manchmal ein langer, 490 Mal. Wir sollten uns darauf einrichten, ein solches Leben zu leben. Und dann wirst du auch ernten. Und du wirst für dich selber sehr viel ernten. Wir müssen begreifen, diese Gnade und Vergebung ist primär dazu da. Gott gibt uns so viel Gnade, damit wir frei werden können. Viele Sünden in unserem Leben braucht Zeit, bis wir sie abgestreift haben. Und Gott sei Dank ist Gott gnädig, langmütig, geduldig, von großer Gnade und Treue. Und dafür brauchen wir Gnade. Frei zu werden mit unseren eigenen Schwächen ist oft ein Prozess, der aus unzähligen Malen hinfallen und wieder aufstehen besteht. Hinfallen und wieder aufstehen. Hinfallen, aufstehen. Und dafür ist Gnade da. Gott versteht uns und unser Leben, unser gefallenes Sein. Deswegen hat er Mitleid und Langmut. Er hat auch Mitleid, wo wir dickköpfig sind manchmal. Und manchmal bringt Gott dann auch die Krise in unser Leben. Aber auch das ist Liebe, die dann uns wirklich zur Umkehr bringt. Aber davor hat er Langmut, davor wartet er. Denn es braucht auch, Gott ist so clever, er weiß auch manchmal, da ist eine Sache in deinem Leben, wo Gott weiß, die ist absolut krumm. Aber Gott weiß, ich kann jetzt nicht sofort die Krise da reinschießen, sondern das Ding muss erstmal eine Weile laufen, das ist das Krasse. Du musst mal eine Weile gehen, auch in deinen Schwächen. Und dann kommt der Punkt, wo Gott die Krise reinschießt und dann kommt der Punkt, wo du umkehrst. Guck mal, wie lange war der verlorene Sohn? Er hatte noch eine ganze Weile erstmal Geld verjubelt, ne? Das war ja auch lange. Und dann war er bei den Schweinen eine Weile. Ne? Und dann so langsam wurde die Krise richtig handfest. Und dann kommt der Punkt. Und du brauchst Gnade dafür. Gnade ist, damit wir umkehren können. Damit wir Raum und Zeit haben, umzukehren. Und deswegen heißt es, weil wir einen großen hohen Priester haben, Jesus, der Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus weiß, wie das Leben läuft. Er weiß, was für einen Kampf wir kämpfen. Er steht nicht vor dir und sagt, also ich weiß nicht, das Konzept von Sünde ist mir völlig fremd. Was hast du da eigentlich für Probleme? Die habe ich nie gehabt. Sondern er ist jemand, der sagt, ich weiß, wie du fühlst. Ich weiß, wie es dir geht. Ja. Darum Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Mit Zuversicht, mit Kühnheit heißt es. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Zöger nicht, renn hin, lauf hin. Diese Güte soll uns ermutigen. Wo immer du Fehler machst, darfst du hinkommen zu ihm. Ohne Scham, 490 Mal. Ja? Der Gerechte fällt 7 Mal und steht immer wieder auf. Und Gott steht nicht da und sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 6, 3 Viertel. Sondern das bedeutet, immer wieder steht er auf, weil Gott ihn festhält. Ina, könnt ihr irgendwie euch in Position bringen oder du mit dem Keyboard? Lasst uns beten. Ich möchte euch, könnt ihr euch noch sitzen bleiben? Ich möchte euch heute Abend ermutigen, diese Dinge sind an der Oberfläche gekratzt. Aber wir werden in den nächsten Monaten, Jahren tiefer und tiefer da hineingehen, weil ich glaube, Gott möchte unser Leben verändern. Gott möchte unser Herz verändern und geht jetzt an Dinge ran, die tiefer gehen. Und viele von uns sind schon lange dabei und aus den Kinderschuhen auch langsam rausgewachsen. Und Gott möchte eine Stufe höher gehen. Schließ einfach deine Augen. Vater, ich möchte zunächst danken, dass wir in dir einen Gott der Gnade und des Erbarmens haben. Danke, dass dein ganzes Wesen geprägt ist von Erbarmen und Gnade. Danke, dass du ja so übervoll an Erbarmen bist. Dass dein tiefstes Wesen ist, lieber zu vergeben, als zu urteilen und zu richten. Ja, dass es dir sogar schwerfällt. Vater, und wir wollen jetzt in diesem Moment auch dieses Erbarmen für uns selber annehmen. Ich möchte in diesem Moment einfach für alle hier im Raum bitten, wo du Schuld hast auf deinem Leben, wo du Schuld hast, mit der du nicht klarkommst. Ich möchte heute Abend Vergebung zusprechen. Jesus sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Ich möchte Vergebung zusprechen, weil Christus dir Vergebung zugesprochen hat. Ich möchte dich freisetzen heute Abend von Verdammnis, wo du sagst, ich habe schon so oft versucht, dagegen anzukommen. So oft. Und immer wieder falle ich hin. Der Herr weiß um deinen Kampf, der Herr weiß um deine Schwäche. Und er weiß, wann der Tag kommt, um dich endgültig freizusetzen. Und er weiß den Weg. Jesus, und so ruhen wir voller Demut in deiner Gnade heute Abend. Wir danken dir, dass du uns vergeben hast und auch morgen und übermorgen vergeben wirst. Und dass der Tag kommt, wo wir unter dieser Gnade zerbrechen. Wo die Macht der Sünde gebrochen und zerbrochen ist. Wir schütteln jedes Joch von Verdammnis ab. Wo der Feind dir zuflüstert, du hast dir Spaß dran, es macht dir Freude. Danke, dass die Bibel voll ist, voller gefallener Heilige, denen du vergeben hast, die aufgestanden sind. Und ich möchte dich jetzt heute Abend auch bitten, gib den frei, den du in Ärger, Ungeduld und Unvergebenheit gebunden hältst. damit du selber frei werden kannst. Vater, ich bete, dass du uns zeigst, wo sind Menschen in unserem Leben, die wir bewusst gebunden halten. Vater, setz uns frei, diesen Menschen von Herzen vergeben zu können, um sie von Herzen loszulassen. Gib uns den Mut, Vater, vielleicht auf sie zuzugehen. Gib uns den Mut, ihnen vielleicht einen Brief oder eine E-Mail zu schreiben. Lass es uns nicht nur im Verborgenen tun, sondern auch ganz bewusst den anderen freisetzen. Wir wollen es nicht tun, indem wir sagen, ich vergebe dir, aber vergessen tue ich es nicht. Ich möchte dich bitten, sowas nie zu machen, dann halt lieber deinen Mund und bet weiter, bis Gott dir die Gnade geben kann. Vater, und wir beten, dass du uns ab heute sensibler machst gegenüber unserem Nächsten. Wo wir sehen, dass er gefallen ist, Fehler an sich hat. Vater, hilf uns von heute an, mit dem Richten anders umzugehen. Gib uns die Gnade, Vater, lieber zu schweigen und zu beten. Gib uns die Gnade, auf den Betreffenden zuzugehen und nicht zu einem anderen zu gehen. Gib uns die Gnade, uns immer wieder über unsere Motive im Klaren zu werden, wenn wir über jemanden reden. Warum tun wir das? Zeig uns, Vater, ob in uns auch ein Motiv ist, ihm wirklich zu helfen und ihn zurechtzubringen. Oder ob es uns nur darum geht, Frust abzuladen. Unser Verlangen nach Klatsch und Tratsch zu beruhigen. Lass uns nicht vergessen, Jesus, dass wir sehen und ernten und dass wir ernten werden, was wir sehen. Vater, wir wollen von heute an Erbarmen, Freundlichkeit, Sanftmütigkeit und Demut sehen und werden das auch ernten. Jesus, wir beten, dass unser Leben mehr und mehr von Sanftmut geprägt wird. Dass da, wo andere Menschen uns sehen, ins Fragen kommen und sagen, wer bist du? Du bist so anders. Und dass wir das nicht wie ein frommes Gewand selbstgerecht vor uns hertragen, sondern dass es etwas ganz Natürliches ist. Wir sehen uns danach, Jesus, eine Ausstrahlung zu haben, wie du sie hattest gegenüber Zachäus. Dass Menschen in unserer Gegenwart einfach aufräumen wollen mit ihren krummen, schlechten Dingen. Dass unser Sein eine Inspiration für sie ist und nicht unser Gelaber und unsere Worte. Heiliger Geist, so bete ich jetzt, dass du dieses Wort tief in unser Herz fallen lässt. Danke, es ist kein Wort der Anklage, kein Wort des Gerichtes. Es ist ein großartiges Angebot an uns alle. Danke, dass du uns von Herzen auch in diesen ganzen Bereichen vergeben hast, wo wir Fehler gemacht haben. Dass du auch weiterhin mit uns Geduld haben wirst, Vater, wo wir jetzt in den Wochen und Monaten vor uns lernen werden, da reinzuwachsen. Aber lass uns eifrig sein, Jesus. Lass es uns nicht am Dienstag schon wieder vergessen haben. Amen. Amen.